Bevor es gleich losgeht, eine Inhaltswarnung. Crime daheim ist ein True Crime Podcast, in dem wahre Kriminalfälle besprochen werden. Hier werden zum Beispiel Mord, Totschlag, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Kinder oder Drogenkriminalität thematisiert. Die Details zu jeweiligen Inhalten findet ihr in den Folgenbeschreibungen. Wenn das nichts für euch ist, dann überspringt die jeweilige Folge oder hört sie zumindest nicht allein. Und jetzt geht's los.
Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Es ist Freitag, der 16. Juni 1978, als der 10-jährige Thomas und der 11-jährige Ewald durch die Innenstadt von Schwandorf schlendern. An einem unbewohnten Haus in der Klosterstraße machen sie Halt. Im abgelegenen Hinterhof des verlassenen Grundstücks können die beiden in Ruhe spielen, ohne dass sie von vorbeigehenden Passanten gestört werden. Aus Sicht der Kinder ist es ein perfekter Abenteuerspielplatz. Wäre da nicht dieser üble Gestank in der Luft? Zwischen all dem Gerümpel und dem Müll bemerken die beiden auffällig viele Fliegen in einer Ecke des Hinterhofes umherschwirren. Als die Jungen dort ein Holzbrett vom Boden aufheben, machen sie eine grausige Entdeckung. Aus dem etwa 1,30 Meter tiefen Brunnenschacht ragt ihnen die Hand einer bereits verwesenden Leiche entgegen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Und heute geht es um einen Cold Case, der bei uns in der Region in der Oberpfalz sehr bekannt ist. Es geht nämlich um den Fall der 15-jährigen Christa Mirtes. Wie gesagt, dieser Fall ist ein Cold Case. Das bedeutet, dass der Fall bis heute nicht geklärt ist und die Ermittlungen immer noch laufen, bisher aber kein Täter gefasst werden konnte. Das Ermittlungsfeld in dem Fall ist äußerst breit. Das werden wir auch im Laufe der Aufnahme noch hören. Die Spuren führen sogar bis ins Rotlichtmilieu. Mehrere Generationen an Ermittlern haben bereits an dem Fall gearbeitet. Doch bisher blieb die Suche nach dem Täter erfolglos. Wir haben einen Kollegen in unseren Reihen, der sich seit Jahrzehnten mit dem Fall beschäftigt. Ihn lässt dieses grausame Verbrechen auch bis heute nicht los. Wolfgang Huschke hat eine ganz eigene Theorie zum Täter, über die werden wir später auch noch sprechen. Um auch ganz transparent zu bleiben, der erste Crime-Podcast von Oberpfalz Medien, Tödliche Oberpfalz, hatte diesen Fall auch schon besprochen. Es ist aber so, dass seit der Aufnahme von damals wieder neue Bewegung in den Fall gekommen ist und 2023 auch wieder eine größere Ermittlung in dem Fall stattgefunden hat. Und das wollten wir zum Anlass nehmen, um euch diesen Fall nochmal zu präsentieren und quasi das Update zu der damaligen Folge zu liefern. Um diesen Fall aufzuarbeiten, bin ich aber heute mal wieder nicht allein im Studio, sondern mein Kollege Max Hohlheimer ist da. Er ist ebenfalls Redakteur für Kriminalität und Justiz und ja auch schon des Öfteren in diesem Podcast zu Gast gewesen, so auch heute. Herzlich willkommen, Max, schön, dass du da bist.
Hi.
Wir starten jetzt in den Fall rein und zwar mit der Auffindesituation. Es ist ja oft so bei Crime daheim, dass wir da beginnen, wo auch die Polizeiermittlung stattfindet. Und das ist eben die Situation, wie diese beiden Jungen in den Hinterhof gehen, um dort zu spielen. Und da machen die beiden eben diese grausige Entdeckung dieser Brunnenschacht, den wir jetzt nicht nur an dieser Stelle thematisieren werden, ist in einer Ecke des Hofes und er ist zunächst abgedeckt. Die Jungen wundern sich aber, warum um diesen Brunnen so viele Insekten schwirren und heben diese Abdeckung hoch. Da bricht eben unsere anfängliche Erzählung ab und wir starten jetzt rein in den Fall.
Die beiden Jungen haben erst gar nicht gecheckt, dass es sich dabei um eine Leiche handelt, sondern die dachten eigentlich, dass es sich um eine Schaufensterpuppe handelt. Und einer von den beiden hat dann später seinem älteren Bruder von dem Fund erzählt und der hat sich dann den Brunnen nochmal angeschaut und erkannte dann aber sofort, dass es sich um einen menschlichen Körper handelt und daraufhin hat ein Nachbar dann die Polizei angerufen. Jetzt war es natürlich nicht so leicht, die Leiche zu bergen, weil es ist nicht einfach ein tiefer Brunnenschacht, aus dem man dann einen menschlichen Körper bergen musste, sondern der Brunnenschacht ist etwa 1,30 Meter tief, 1 Meter schmal und der ist natürlich vollgestopft mit Erde. Wahrscheinlich sind teilweise auch Blätter reingeweht. Und da lag auch viel Müll rum in diesem Hinterhof. Es war also nicht so leicht, diese Leiche da zu bergen. Und da sind dann Mitarbeiter vom THW Schwandorf reingestiegen. Und die mussten auch eine Gasmaske tatsächlich tragen, weil der Verwesungsgeruch schon so übel war. Und schon allein aus diesem Umstand vermuteten die Ermittler damals, dass die Jugendliche wahrscheinlich schon längere Zeit dort unten gelegen haben musste. Der damalige Kripo-Chef verglich den Fundort der Leiche im Brunnenschacht auch mit einer Gruft. Erst nachdem die Helfer eimerweise Erde entfernten, konnte die Tote geborgen werden. Die war komplett nackt und um ihren Hals hat sie eine Kette mit einem Anhänger getragen. Und außer der nackten Leiche haben die Ermittler noch grüne Schuhe mit Absätzen, ein Feuerzeug und Frotteesocken im Brunnenschacht gefunden. Wolfgang Huschka hat die Ermittler damals am Fundort begleitet und die Eindrücke von damals, die lassen ihn auch heute 47 Jahre später noch keine Ruhe.
Ja gut, das war natürlich ein Fall, den man bis dahin nicht hatte. Natürlich hatten wir vorher schon Mordfälle und Totschlagsfälle, aber nicht in dieser Form letztendlich, wo man mehr oder weniger unmittelbar mit diesem grauenvollen Geschehen konfrontiert worden ist. Das vergisst man auch nicht. Und das bleibt im Gedächtnis, also ich sehe das heute noch, also vor mir, wie dieser Brunnenschacht da, und es hat ja dann auch länger gedauert, es wurde dann auch irgendwann dunkel, obwohl es ja im Sommer war, aber es wurde dann irgendwann dunkel und es kam dann auch immer mehr Polizei dort und man hat sofort gemerkt, ich kann mich auch noch erinnern, dass diese Ermittler dann sofort an uns herangetreten sind und gesagt haben, ihr müsst jetzt da unbedingt sofort einsteigen in die Geschichte, damit wir irgendwelche Hinweise kriegen. Aber es hat wohl auch in den darauffolgenden Tagen so gut wie nichts gegeben zu dem Fall. Das musste schon jemand, das war ja ein Thema dort, wo man sich unterhalten hat an dem Tatort. Das musste jemand gewusst haben, dass dieser Hinterhof existiert dort. Weil wer würde sonst dorthin gehen? Gerümpel, Müll, ja, es lagert Bretter rum und so Zeug. Wer geht da normal hin? Gut, das waren wohl dann die Kinder, die das entdeckt haben. Aber reiner Zufall. Das wäre vielleicht auch nie entdeckt worden, wenn man das, heute ist das ja völlig alles zugeschüttet und ein neues Haus drauf gebaut und. Vielleicht hätte man das nie entdeckt. Wenn damals, als diese Bauarbeiten, die Neubauarbeiten begonnen hätten, möglicherweise.
Ja, also wenn man da zuhört, dann merkt man auf jeden Fall, dass diese ganze Geschichte Eindruck hinterlassen hat. Und ich denke mal, das beschäftigt unseren Reporter auch noch bis heute. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, da wird ein offenbar junges Mädchen in einem Brunnen gefunden. Die Leiche ist nackt, aber man hat jetzt erstmal keine Hinweise drauf, wer die Tote aus dem Brunnenschacht denn ist, oder?
Ja, es war ja an einem Freitag, an dem das passiert ist, an dem die Leiche gefunden wurde. Und noch in den ersten Tagen, also auch am Wochenende, war noch nicht klar, wer die Tote war. 18 Beamte der Kripo Amberg waren da zu dem Zeitpunkt im Einsatz, um die Identität aufzuklären. Und der entscheidende Tipp kam dann aber von der Schwandorfer Jugendrichterin, weil die machte die Ermittler damals aufmerksam, dass die 15-jährige Christa Mirtes seit Januar von ihrem Zuhause verschwunden war. Und die Polizisten sind dann zu der Mutter und haben ihr im Gespräch die gefundenen Gegenstände aus dem Brunnenschacht gezeigt. Und dadurch zeichnete sich dann schon schnell ab, dass es sich bei der Toten um das vermisste Mädchen handelt.
Also Sie haben jetzt quasi die Leiche aus dem Brunnenschacht geborgen und jetzt geht's vermutlich weiter mit der Obduktion. Und wer diese Ergebnisse der Obduktion nicht hören möchte, der skippt bitte einfach ein paar Sekunden vor. Es geht jetzt in den kommenden Sätzen etwas expliziter um Verletzungen.
Ja, ungefähr zeitgleich untersuchte ein Gerichtsmediziner aus Erlangen im Bundeswehrkrankenhaus in Amberg die Leiche und die war wirklich übel zugerichtet. Also im Brustbereich und im Intimbereich wurden ihr Schnittverletzungen zugefügt und auch mit massiv stumpfer Gewalteinwirkung gegen ihren Kopf. Also ihr fehlten teilweise die Zähne und auch am Hals waren Spuren von Gewalt sichtbar.
Jetzt hat man dieses Mädchen quasi identifiziert, Aber jetzt sind ja noch viele, viele Fragen offen, die da in dem Kontext noch stehen. Und da geht es jetzt vor allem auch darum, was spricht der Fundort quasi. Also ich gehe mal davon aus, dass die Polizei sich weiterhin damit beschäftigt, was an diesem Fundort noch für Spuren oder für Hinweise da sind und sich dem Ganzen wahrscheinlich auch nochmal widmen.
Diese schweren Verletzungen, die wir jetzt aus dem Obduktionsbericht gehört haben, die müssen ja auch irgendwo an dem Tatort Spuren hinterlassen haben. Also da muss ja schon viel Blut geflossen sein wahrscheinlich. Und genau das wollte man jetzt überprüfen, ob der Fundort eben auch der Tatort ist. Und da haben dann die Ermittler 1978 das damals neue Luminol-Verfahren eingesetzt. Da sucht man mit einem bläulichen Licht Blutspuren und kann so auch die geringste Blutspur sichtbar machen. Da konnte aber nur eine richtig kleine Menge Blut festgestellt werden und das lässt dann auch daraus schließen, dass der Fundort eben nicht der Tatort ist. Und auch hier war unser Kollege Wolfgang Huschka beim Polizeieinsatz sehr nah dran und der erzählt es folgendermaßen.
Dann gab es wohl am Montag drauf oder war es der Dienstag Aktion, wo die Amberger Kripo in das danebenstehende Wohnhaus, wohl leerstehende Wohnhaus, ins Dachgeschoss rauf ist und da waren wir auch dabei und versucht hat, dieses Dachgeschoss mit fluoreszierendem Mittel auszuspritzen, um zu sehen, ob dort Blutspritzer, weil man vermutet hat, die könnte wohl dort in dem Haus umgebracht worden sein. War aber nicht der Fall. Fest stand wohl, dass der Tatort nicht der Brunnenschacht war oder vorm Brunnenschacht. Letztendlich, die ist halt dort abgelegt worden. Aber den Tatort selber, den hat man nie rausgebracht. Wo der war.
Man hat Christa Mirtes also in diesem Brunnen gefunden, auf diesem Areal gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass das aber nicht der Tatort sein kann, weil eben diese immensen Blutspuren fehlen. Deswegen muss der Tatort sich woanders befunden haben und bis heute ist eben nicht klar, wo dieser Tatort sein könnte. Aber im Gespräch hat dir Wolfgang Huschka ja noch eine Theorie unterbreitet zu dieser ganzen Sache.
Ja, er hat nämlich die Theorie, dass die Leiche der 15-Jährigen vielleicht auch in einem Kofferraum einfach dorthin gebracht wurde und abschließend dort abgelegt wurde, eigentlich regelrecht schon entsorgt wurde in diesem Brunnenschacht. Jetzt muss man aber wissen, das ist ja wirklich direkt in der Innenstadt von Schwandorf und das schränkt dann auch irgendwo den möglichen Täterkreis ein. Das haben sowohl Ermittler bestätigt als auch unser Experte.
Der Täter hatte mit Sicherheit Ortskenntnisse. Das musste ja jemand wissen, dass dieser Brunnenschacht da mehr oder weniger seit Jahren oder Jahrzehnten in diesem Hinterhof da war und dass man dort natürlich eine Leiche ablegen konnte, ohne dass die sofort entdeckt worden ist. Der musste Ortskenntnis haben.
Also Wolfgang Huschka sagt ja quasi, dass dieser Täter Ortskenntnis gehabt haben muss. Dieser Brunnenschacht ist ja auch relativ versteckt, auch wenn er sich in der Innenstadt von Schwandorf befindet. Aber wir sprechen da ja von einem Hinterhof, sage ich jetzt mal. Und gerade dieser Brunnenschacht, du hast ihn ja auch schon beschrieben, er ist recht schmal, auch nicht besonders prominent. Er ist eigentlich in der Ecke des Hofes quasi. Er ist also so verdeckt, dass da jetzt nicht jeder Passant, der vorbeikommt, sofort erschließen kann, dass sich da ein gutes Versteck für eine Leiche befinden könnte. Das lässt eben sowohl die Polizei als auch alle, die mit dem Fall irgendwie zu tun hatten, darauf schließen, dass da sich jemand ausgekannt haben muss und auch diese Location da in diesem Hinterhof gekannt haben muss. Wie geht's denn jetzt weiter in dem Fall? Speziell auch die Frage, man macht sich ja mit Sicherheit Gedanken um den Täter. Wie geht's da weiter?
Gestaltet sich äußerst schwierig, weil die Polizei jetzt nicht so die heiße Spur hat. Christa Mirtes wird aber natürlich, also man geht sich natürlich der Frage nach, wo hat sich die in den letzten Lebensmonaten aufgehalten? Und deswegen gibt es verschiedene Öffentlichkeitsaufrufe. Und sie war ja seit Januar von zu Hause verschwunden, aber muss ja sich da irgendwo aufgehalten haben. Und auf die Zeugenaufrufe melden sich verschiedene Personen, die in Schwandorf Christa Mirtes noch gesehen haben. Und zwar bis in den April hinein noch. Meistens in Begleitung von erwachsenen Männern. Und da gibt's dann auch wird da sogar ein Phantombild angefertigt. Es gibt verschiedene Fahndungen nach Männern. Das müssen aber nicht unbedingt nur Zeugen, nicht unbedingt Tatverdächtige gewesen sein. Es können auch Zeugen sein. Aber die Fahndung nach konkreten Personen oder die Suche nach konkreten Personen, die führt eigentlich ins Nichts.
Also man versucht einfach der Frage nachzugehen, mit wem war Christa Mirtes in ihren letzten Lebensmonaten zusammen? Auch einfach, um diese Männer ausfindig zu machen, um sie zu befragen. Wie hat sich das Mädchen verhalten? Was hat sie vielleicht auch erzählt? Es kann ja auch sein, dass sie vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten hatte, die schon irgendwie im Vorfeld der Tat sich abgespielt haben, dass sie irgendjemandem das kundgetan hätte. Also man versucht einfach zu rekonstruieren, was hat dieses Mädel, das von zu Hause ausgerückt ist, quasi in diesen Monaten gemacht.
Ganz genau. Jetzt gab es ja auch Ermittlungen und vor allem auch Zeugenaufrufe und Fahndungen nach verschiedenen Männern. Waren es teilweise nur Zeugen oder auch Verdächtige?
Naja, das waren sowohl als auch. Also man hat ja nicht genau gewusst, man hat ja da mehr oder weniger nach der Stecknadel im Heuhaufen gesucht. Also man hatte ja wenig letztendlich, wo man wirklich hätte ansetzen können. Also hat man immer wieder versucht, Zeugen zu finden oder jemanden zu finden, der etwas beobachtet hat. So ganz geglückt ist es ja letztlich nie. Und das gab es natürlich auch immer wieder Aufrufe, dass da unter anderem erinnere ich mich, dass irgendein männlicher Begleiter, der wesentlich älter als diese 14-jährige Christa Mirtes war, dass die mit dem gesehen worden ist und. Aber so richtig hat sich da nichts, nie etwas ergeben letztendlich. Also eine richtige Spur, dass man sagt, jetzt haben wir mal einen, der in den letzten Stunden mit der wohl zusammen war, wobei man so genau gar nicht wusste, wann diese letzten Stunden ja waren. Nicht, also nicht einmal der Todeszeitpunkt konnte ja richtig festgestellt werden. Es war problematisch und das ist es bis heute, also die Geschichte.
Also so wie ich das verstehe, ist es ja auch so, dass eben niemand genau rekonstruieren kann, was Christa Mirtes in diesen Wochen und Tagen vor ihrem Tod getan hat, mit wem sie gemeinsam sich aufgehalten hat, wo sie sich konkret aufgehalten hat. Es ist einfach sehr viel im Dunkeln geblieben und so ist es ja irgendwie auch mit dem Tatzeitpunkt, weil sie ja eben erst Monate später in diesem Brunnen überhaupt gefunden wird, weiß man ja auch nicht so genau, wann diese Tat stattgefunden hat. Und das macht es natürlich für die Ermittler nochmal schwieriger, weil man eben keinen Anhaltspunkt hat für die Ermittlungen. Wo soll man ansetzen? Muss man irgendwie im April schauen? Muss man im Mai schauen? Wen kann man fragen? Wer hat sich zu welcher Zeit wo aufgehalten? Es ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Es ist wie so ein Stochern im Dunkeln, ne?
Ja, fest stand nur, dass sie im Januar von zu Hause verschwunden ist und im April das letzte Mal gesehen wurde. Im Juni wurde die Leiche gefunden, aber die war ja schon in einem gewissen Verwesungszustand. Das heißt ja, genauso wie du sagst, einen genauen Zeitpunkt kann man nicht feststellen. Was man aber schon sagen muss, sie muss irgendwo untergekommen sein oder irgendwo in Begleitung unterwegs gewesen sein, weil immer wenn sie gesichtet wurde, soll sie gute Klamotten getragen haben und nicht so gewirkt haben, als wäre sie obdachlos in dem Zeitraum.
Also sie hat quasi immer einen gepflegten Eindruck gemacht. Sie kam jetzt nicht irgendwie verlottert daher, dass man Angst haben hätte müssen, die schläft unter einer Brücke, sondern die ist wahrscheinlich schon irgendwo untergekommen und
muss sich irgendwo im Leben nachgegangen sein. Jetzt hat man ja an der Leiche verschiedene heftige Verstümmelungen festgestellt. Die Ermittler, zumindest aus heutiger Perspektive, haben dann immer verkündet, dass man davon ausgeht, dass es ein persönliches Motiv hatte. Wie sehen Sie das?
Das kann gut gewesen sein, letztendlich, aber das ist eigentlich auch nur hypothetisch. Es könnte auch so gewesen sein, dass man diese Verletzungen oder Verstümmelungen an der Leiche deswegen angebracht hat, um etwas zu verdecken, um das wahre Motiv zu verdecken. Das könnte auch sein. Dass vielleicht dieses Motiv in die Nachtclub-Szene hineingegangen ist. Das war immer unsere Vermutung.
Wenn Sie sagen unsere Vermutung, da meinen Sie dann?
Die Vermutung von Journalistenkollegen, die Vermutung aber auch von Polizisten, Kriminalbeamten, die wir damals auch kannten. Viele von denen kannten, die mit der Sache befasst waren. Natürlich hat man sich da immer Gedanken drüber gemacht. geht das irgendwo in diese Nachtclub-Szene hinein.
Ja, also was Wolfgang Huschka hier ja schildert, ist, dass die Ermittlungen auch in Richtung Nachtleben gehen und da auch Spuren hinführen und die auch überprüft werden. Jetzt stellt sich mir natürlich schon die Frage, Christa Mirtes ist zum Zeitpunkt ihres Todes 15 Jahre alt. In welcher Verbindung steht jetzt so ein junges Mädchen mit dem Nachtleben, dem Milieu, was er da andeutet, diese Nachtclub-Szene? Was gibt's da für eine Verbindung?
Naja, also generell war Christa Mirtes in Schwanow eigentlich als Ausreißerin bekannt. Das heißt, sie ist schon häufiger von zu Hause weggelaufen und deswegen hat es vermutlich auch niemand erstmal ernst genommen, dass da die Mutter im Januar gemeldet hat, ja, meine Tochter kommt nicht mehr nach Hause, weil sich wahrscheinlich viele Polizisten oder Ermittler damals dachten, ja, das hatten wir schon 3-4 Mal, die ist jedes Mal wieder nach Hause gekommen nach ein paar Wochen. So, jetzt ist halt die Frage, wo hat sich die in dem Zeitraum dann immer aufgehalten, wenn die nicht zu Hause war? Und dazu muss man sagen, Wolfgang Huschka beschreibt die Verhältnisse, aus denen sie stammt, als eher ärmlich. Die Mutter ist alleinerziehend, wahrscheinlich die einzige, die sich je um Christa Mirtes gekümmert hat. Und so liegt er irgendwo nahe. Also Christa Mirtes wurde schon immer häufig mit gut aussehenden Klamotten gesehen, mit Schmuck. Die muss sie sich ja irgendwo auch leisten können. Und für mich hat sich das dann so erschlossen, dass sie irgendwo schon ihr eigenes Geld verdient hat. Weil sonst könnte sie, glaube ich, diesem Lebensstil, wenn Wolfgang Huschka das auch beschreibt, nicht nachgehen, wenn sie aus eher ärmlichen Verhältnissen stammt. Und vor allem muss man bedenken, es sind so die 70er Jahre. Alleinerziehende Mutter in der Oberpfalz ist, glaube ich, auch nicht so der Standard einfach gewesen. Also die waren auch, glaube ich, schon sehr selbstbewusst im Umgang, wie die auch unterwegs war einfach. Na, und genau aus diesem Grund, dass sie auch früh ihr eigenes Geld verdienen musste wahrscheinlich, könnte auch diese Verbindung ins Nachtleben entstanden sein. Da bin ich nämlich auf einen spannenden anderen Gerichtsprozess gestoßen, nämlich im Jahr 1977, das ist ungefähr ein Jahr, bevor sie ermordet wurde, ist sie auch von zu Hause fortgelaufen und da soll sie sich zusammen mit einer 14-jährigen Freundin in einem Nachtclub vorgestellt haben. Die gaben sich da als 18-jährige Friseurinnen aus, die als Bedienungen bzw. als sogenannte Animierdamen arbeiten möchten. Und ich habe die Beschreibungen von der Polizei von Christa Mirtes gelesen und da wurde sie auch so beschrieben, als könnte das durchaus zutreffen, nämlich als ein Mädchen bzw. eine Jugendliche, die aber älter aussieht, als sie tatsächlich war. Und da wurde sie auch eher im optischen Alter auf 18 geschätzt in diesen Polizeiberichten. Christa Mirtes hat dann nämlich das in diesem Jahr vor ihrer Ermordung in dieser Bar gearbeitet. Und ihre Freundin soll in der Zeit immer mal wieder mit männlichen Gästen in Separés in einem Club verschwunden sein. Das Mädchen soll die Gäste, vor allem die männlichen Gäste, zum Trinken animiert haben und hat dann dafür für die verkauften Flaschen Prosecco oder Sekt immer eine Provision bekommen. Im Gerichtsbericht stand 40 Mark pro Flasche. Und ob es dann in diesen Separés auch zur illegalen Prostitution kam, ist jetzt allerdings nicht bekannt. Vieles deutet aber darauf hin, dass in dem Club zumindest zwischen Bedienungen und Gästen auch mehr passiert sein könnte, als nur der Verkauf von Alkohol. Denn der Betreiber wurde damals wegen der Förderung sexueller Handlungen und wegen eines Vergehens gegen das Arbeitsschutzgesetz vom Gericht zu einer Geldstrafe von 5.000 D-Mark verurteilt.
Ja, und solche Prozesse gibt's ja in dieser Zeit auch mehrfach. Unter anderem haben wir auch schon einen in unseren Crime Daheim Shorts vorgestellt, nämlich Rotlicht und Richterrobe. Wenn euch also dieses Setting interessiert, da geht's auch um einen ganz ähnlichen Fall. Und Wolfgang Huschka war in dieser Zeit ja auch schon als Gerichtsreporter aktiv und hat eben viele dieser Verfahren auch begleitet in der Zeit und weiß deswegen auch gut Bescheid über die Verhältnisse in dieser Nachtclub-Szene der 70er Jahre.
Ja, das Milieu, in dem sie da offenbar als Animiermädchen oder Servierdame gearbeitet hat, das war eine, ja, Bordellszene letztendlich, die es aber damals in der ganzen Oberpfalz gab. Also Lokale, sie selber soll ja da in der Nähe von Roding in einem solchen Lokal gearbeitet haben. Aber solche Lokale gab es zuhauf, also von von Neumarkt bis Regensburg, Amberg, Weiden, Sulzbach-Rosenberg, die gab's, solche Lokale.
Ja, wir haben jetzt gehört, damals gab's wohl viele Nachtlokale, mehr als heute, bei denen man offiziell wohl Alkohol trinken konnte, aber meistens waren es auch irgendwie Stripclubs und scheinbar, so munkelt man, ging da auch noch mehr. Und das ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass es damals einfach überall Sperrbezirke gab, also dass Sexarbeit nicht erlaubt war in dem Bereich und dass man so halt versucht hat, irgendwie zu umgehen, diese Verbote zu umgehen und dann halt dann illegalerweise dort Geschäfte gemacht hat. Und wenn man sich andere Fälle anschaut, auch den Fall, den du gerade geschildert hast, den, über den wir auch schon mal gesprochen haben, dann ist schon auffällig, dass es bei Polizeikontrollen immer mal wieder vorkam, dass auch Minderjährige in solchen Clubs gearbeitet haben oder sich zum Zeitpunkt der Kontrolle zumindest dort aufgehalten haben. Also da ist Christa Mirtes jetzt auch kein Einzelfall. Naja, und Wolfgang Huschka, das haben wir jetzt auch schon gehört, der war ja auch bei anderen Gerichtsprozessen dabei, die in einem ähnlichen Setting waren. Und in diesen Clubs kam es halt häufiger auch zu anderen kriminellen Machenschaften. Häufig wurde da Hehlerware vertickt an der Bar, wo es kurz davor erst Einbrüche gab oder Diebstähle. Meistens waren die Vorwürfe in den Prozessen die Förderung von illegaler Prostitution, Zuhälterei und Körperverletzungen. Inwiefern jetzt Christa Mirtes in diesem Milieu jedoch involviert war, bleibt offen und es wäre definitiv falsch zu sagen, sie wäre irgendwie der Sexarbeit nachgegangen. Dazu gibt es nämlich überhaupt keine Hinweise. Aber offensichtlich gab es eben Berührungspunkte mit diesem Milieu. Ob das aber jetzt ein Umstand war, der dann auch tatsächlich im Zusammenhang mit ihrer Mordung steht, das wurde nie klar.
Ja, wenn man das jetzt alles zusammenfasst, dann ist die Spurenlage und allgemein die Ermittlungslage relativ dünn, würde ich sagen. Denn man hat jetzt weder einen konkreten Hinweis auf einen Täter, man weiß nicht genau, wo ist der Tatort, man kann die Tatzeit nur ganz schwer eingrenzen und auch das Motiv bleibt ja im Endeffekt offen und ist bis heute ja auch nicht geklärt. Was ist denn eigentlich passiert in dem Fall? Wenn so viele Fragezeichen sind, hat die Polizei denn überhaupt ordentlich ermittelt?
Ja, ich glaube, die Polizei hat definitiv anders ermittelt als heute, aber die Polizei, also nach anderen Standards ermittelt, aber dass sie ihre Arbeit gar nicht gemacht hat, das kann man ihnen auch definitiv nicht vorwerfen. Allein im ersten Jahr hat die Polizei nämlich 600 Personen verhört und über 200 Spurenberichte geschrieben. Und dieser Fall beschäftigt die Ermittler tatsächlich über die Jahrzehnte hinweg immer wieder. In den 90er Jahren wurde dann auch überprüft, ob der Serienmörder Horst David aus Regensburg, der zwischen 1975 und 1992 mindestens 6 Frauen getötet hatte, auch Christa Mirtes ermordet hatte. Da stellt sich aber ganz schnell heraus, dass es da gar keine Verbindung gab zwischen den beiden Fällen. Und das ist aber nicht das letzte Mal, dass der Fall irgendwie an die Öffentlichkeit tritt. 2003 wurde der Cold Case nämlich auch im Fernsehen ausgestrahlt, mittlerweile mit 3 Generationen an Ermittlern. Und daraufhin wurde auch öffentlichkeitswirksam eine Telefonhotline nochmal eingerichtet, auch bei der Kripo in Amberg. Da gab es aber nie auch die eine heiße Spur, die dann zu einem Täter geführt hätte.
Der Fall Mirtes, der ist ja eigentlich nie so aus der Diskussion verschwunden. Man hat immer wieder sich darüber unterhalten. Man hat ja auch noch Kontakte zu Ermittlern. Die gingen natürlich nach und nach dann auch in den Ruhestand. Aber man hat immer wieder, auch wenn man sich ab und zu mal getroffen hat, hat man immer wieder dieses Thema Mirtes gehabt. In Schwandorf, in Amberg war das der Fall Kalweit, der ja auch noch ungeklärt ist. Der ist immer wieder diskutiert worden und der ist eigentlich nie so aus den Augen verschwunden. Auch nicht aus der Zeitung. Also es ist immer wieder, erinnere ich mich, alle paar Jahre mal ist immer wieder gesagt worden, so, jetzt schauen wir mal. Diese Ermittlungsakte ist ja bei der Kripo Amberg nie vom Tisch gekommen. Also die war immer da. Ja. Weil man immer gehofft hat, es könnte sich doch einmal irgendetwas ergeben oder vielleicht meldet sich mal jemand und sagt, ich wüsste was. Ist halt leider nicht passiert.
Ja, der Fall bleibt also über viele Jahrzehnte Thema und er wird auch nie zu den Akten gelegt, sondern es wird immer weiter in dieser Sache ermittelt. Und 2023 ist dann auch nochmal so eine Zäsur in diesem Fall, wo es nochmal richtig zur Sache geht. Und das ist ja auch mit der Grund, warum wir dieses Update zu dem Fall überhaupt machen, denn die Tödliche Oberpfalz-Folge behandelt quasi den Sachstand bis dahin und jetzt kommt quasi das Neue in dem Fall und es gibt ja in der Sache tatsächlich auch was Neues.
Ja, Anfang 2023, also gut 45 Jahre nach der Tat, gelang der neu gegründeten Ermittlungsgruppe Brunnen von der Kriminalpolizei Amberg ein Durchbruch. Die Beamten haben nämlich damals eine bis dahin unentdeckte DNA-Spur gefunden. Man kann sich ja vorstellen, in der Analysetechnik gab es sehr viele Neuerungen und damals, als die Leiche gefunden wurde, kannte man sowas wie DNA jetzt noch nicht. Und das wurde jetzt eben 2023 nochmal neu geprüft und da konnte dann tatsächlich auf einem Gegenstand, der im Brunnen gefunden wurde, eine DNA-Spur gefunden werden. Ich stand damals auch mit dem Polizeisprecher in Kontakt und habe nachgefragt, wo genau diese DNA-Spur gefunden wurde. Das konnte mir aber nicht sagen, weil aus ermittlungstaktischen Gründen, weil das Täterwissen wäre. Jetzt war das natürlich zunächst ein Ermittlungserfolg, dass man da eine DNA-Spur gefunden hat. Aber die Ermittler sind dann trotzdem ganz schön an ihre Grenzen gestoßen, denn diese DNA-Spur hat nie einen Treffer in irgendeiner Datenbank erzeugt. Also auch wenn jetzt zum Beispiel jemand eingebrochen wäre irgendwo, hätte da Fingerabdrücke hinterlassen oder wäre überführter Täter gewesen, da gab es keine Übereinstimmungen und auch wohl nicht mit ehemaligen Verdächtigen und Menschen, die verhört wurden, hat da die DNA nicht übereingestimmt.
Das ist, glaube ich, ganz oft das Niederschmetternde für die Ermittler, dass sie dann tatsächlich in so alten Fällen trotzdem den Erfolg haben, dass sie irgendwo noch so eine alte DNA-Spur finden, aber dann nicht, womit man es abgleichen kann. Das ist wirklich, glaube ich, sehr oft der Fall, dass es eigentlich was gäbe, aber man braucht halt immer dieses Pendant zum Abgleich dazu und dass es in dem Fall dann nicht da ist, ist ja auch, ja, bitter einfach. Weißt du denn, ob man zu dem Zeitpunkt, also 2023, dann versucht hat, nochmal neue Abgleichsmöglichkeiten zu finden? Also wurde da von Leuten nochmal zu dem Zeitpunkt DNA genommen, um sie abzugleichen? Oder wurde tatsächlich nur der Bestand quasi gescannt und da versucht, einen Abgleich zu finden?
Also sowohl in der Datenbank gab es keine Treffer, aber auch bei den damals Verdächtigen oder zumindest den Personen, die man damals auch verhört hat, bei denen man nachträglich nochmal einen DNA-Abgleich gemacht hat, gab es gar keine Treffer. Ja, die DNA-Spur war also leider gar nicht so hilfreich, wie zuerst vermutet. Deswegen war ein Hauptaugenmerk in der neuen Ermittlungsstrategie vor allem so die letzten Lebensmonate von Christa Mirtes, die durch die Ermittlungen nochmal neu beleuchtet werden sollten. Also eben dieser Zeitraum von Januar bis April. Und da habe ich dann auch mit einer Beamtin von der Kripo Amberg gesprochen und die hat mir halt auch geschildert, dass es super schwierig war, in diesen umfänglichen Akten sich einzuarbeiten. Die waren nämlich über 3600 Seiten dick und auch schon eben, wie wir vorhin gehört haben, es gab schon im ersten Jahr 600 Vernehmungen. Die muss man natürlich alle durchgehen, so die Protokolle. Und das stelle ich mir auch ziemlich herausfordernd vor, sich da nochmal einzuarbeiten von null quasi. Ja, und in dieser neuen Ermittlungsstrategie gab es eben auch einen Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Der Fall Christa Mirtes sollte nämlich wieder konkret in Schwandorf zum Thema werden. Und so haben hat die Kripo dann eine Plakataktion gestartet und in Schwandorf Plakate aufgehangen mit einem Zeugenaufruf und auch mit einer Belohnung von 10.000 Euro. Ich war dann da ja auch bei dieser Plakataktion dabei. Und wir waren dann auch tatsächlich wieder am Fundort und so wie der damals geschildert wurde, also dass da so ein verfallenes Haus ist, dahinter der Innenhof und alles so ein bisschen verwildert war, auch der Brunnen ganz im hintersten Eck, so ein Wellblechverschlag. Und heute sieht es halt komplett anders aus. Da ist ein Wohnhaus teilweise, drunter ist eine Gastronomie drin. Und wenn man dann in diesen Hinterhof reingeht, man geht zwischen einer Einfahrt so 10 Meter entlang um die Ecke, das ist ungefähr noch gleich, aber dann ist da einfach nur ein Parkplatz dahinter, geradlinig gepflastert, alles sehr einheitlich. Also da erinnert gar nichts mehr an den Fundort von damals.
Wenn du sagst, du warst da vor Ort, es hat ja damals ein größerer Pressetermin stattgefunden. Da wurde ja wirklich nochmal auf diesen Fall aufmerksam gemacht. Wie war denn so das Echo und wie wurde das denn aufgenommen?
Ja, also da war ich dann als Zeitungsjournalist quasi vor Ort mit meinem Handy und habe Fotos gemacht. Und da fühlt man sich dann natürlich immer so ein bisschen kleiner, als man eigentlich ist, weil da war ein überregionales Fernsehen, war da Deutsche Presseagentur und die haben natürlich riesige Kameras, Fotoapparate und eine ganz andere Technik dann wie ich dann in dem Moment. Also da war schon großes Interesse da, auch von den Medienleuten.
Wir haben heute hier in Schwandorf in der Klosterstraße gestartet, Plakate aufzuhängen, um im Mordfall Christa Mirtes weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Die Plakate hängen hier in unmittelbarer Tatortnähe. Wir wollen aber auch an Orte, in denen eben ältere Personen regelmäßig verkehren. Christa Mirtes war ja damals 15 Jahre alt, wäre heute 60 Jahre alt und entsprechend verhält er sich auch bei den Zeitzeugen. Also wir erwarten nicht bei irgendeinem Jugendtreff oder in einer Diskothek Hinweise auf damals zu erhalten.
Aber die Hinweise, die dann daraufhin eingingen bei der Polizei, die waren halt auch ja von unterschiedlicher Qualität, wurde mir damals vom Polizeisprecher gesagt. Es waren wohl insgesamt 30 Hinweise, denen auch nachgegangen wurde. Dadurch konnte man teilweise sogar eine neue Erkenntnis gewinnen, also wo sie sich noch aufgehalten hat, haben könnte auch teilweise, aber teilweise waren es halt einfach auch Unstimmigkeiten. Man muss halt bedenken, es ist halt wirklich schon etliche Jahre her. Die Leute teilweise, die angerufen haben, waren halt damals kleine Kinder, also wesentlich jünger als Christa Mirtes. Das waren 6-Jährige, 7-Jährige und die haben halt erst im Nachhinein durch die Polizeiarbeit das dann als Kinder auch mitbekommen und haben dann dadurch sich halt vielleicht auch teilweise an Sachen erinnert, die schwer so nachvollziehbar waren. Deswegen der entscheidende Hinweis kam leider auch nach so langer Zeit nicht. Aber ich finde es schon beeindruckend, dass nach über 40 Jahren doch noch über 30 Hinweise kamen bei der Polizei von möglichen Zeugen aus dem Jahr 1978. Und das ist ja nicht irgendwie so ein einprägsamer Zeitraum gewesen, sondern es war einfach irgendwie im Frühjahr. Ja, und bei dem Fall merkt man einfach so extrem, dass die Zeit einfach drängt, weil viele Zeugen, die hätten aussagen können vielleicht, sind mittlerweile schon tot. Christa Mirtes war 1978 15 Jahre alt, jetzt wäre sie 62 Jahre alt. Und jemand, der wahrscheinlich damals mit ihr unterwegs war und auch schon wesentlich älter war als sie oder auch vielleicht ein möglicher Täter ist, könnte mittlerweile einfach auch schon gestorben sein. Die neuen Ermittlungen haben dann leider auch die Frage nicht klären können, wer ist der Täter, wo ist der Tatort und aus welchem Grund hat die Person Christa Mirtes getötet. Und so kam der Fall dann im Februar 2024 wieder zu den Akten. Die Asservate allerdings bleiben weiterhin verwahrt, solange der Fall nicht geklärt ist.
Das ist jetzt quasi der Stand aus 2024, aber wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen und jetzt nochmal eine ganz aktuelle Anfrage auch gestellt an die Polizei. Und da hast du ja auch eine Antwort bekommen, was jetzt quasi der Stand im November 2025 im Fall Christa Mirtes ist.
Ja, grundsätzlich sind die Ermittlungen schon abgeschlossen, aber es laufen wohl noch einzelne kriminaltechnische Untersuchungen, um eben weitere Erkenntnisse in Bezug auf das Tatgeschehen zu gewinnen. Was da genau noch läuft, konnte mir aber die Polizeisprecherin vom Polizeipräsidium Oberpfalz nicht mitteilen. Da ging es einfach darum, dass dadurch auch ein möglicherweise noch lebender Täter über den Ermittlungsstand in Kenntnis gesetzt werden könnte.
Ja, also irgendwie ist das auch so eine unbefriedigende Vorstellung, dass man einen möglicherweise noch lebenden Täter da draußen hat, der eben für diese Tat verantwortlich ist, für den Tod von Christa Mirtes und der jetzt so viele Jahrzehnte irgendwie auf freiem Fuß unterwegs war. Ich finde es auch so schwer in diesem Fall, weil man wirklich so wenig hat. Also wenn man wenigstens Natürlich gibt es mit Sicherheit auch Tatverdächtige und man hat ja auch verschiedene Theorien im Fall aufgestellt, was passiert sein könnte, aus welcher Richtung das Ganze gekommen sein könnte. Aber es ist alles so nicht greifbar. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und ich glaube auch, das Schwierige so an dem Fall ist, dass es ja nie so die eine greifbare Spur, zumindest offiziell, gab. Sondern es war ja immer schon ein recht breites Ermittlungsfeld. Es gab natürlich Spuren im Bereich Rotlicht, wie wir auch vorhin schon drüber gesprochen haben. Jetzt ist aber trotzdem nicht klar, war es eine Beziehungstat, also ein Femizid dann in dem Fall, oder ging es eher in eine andere Richtung von Kriminalität? Also alleine das zeigt ja schon, was da für ein Spektrum offen ist. Es kann natürlich auch sein, dass alles zusammen verschmilzt und dass das alles mit reingewirkt hat. Es sind aber alles nur Mutmaßungen. Ja, und ich habe mich natürlich mit Wolfgang Huschke auch drüber unterhalten, ob er denn mal einen Tatverdächtigen hatte. Und für ihn war der Fall tatsächlich klar. Also für ihn war es klar, wer der Täter war. Und wie es sich mir aus dem Gespräch auch erschlossen hat, war das wohl auch einigen der Ermittler von damals, von der allerersten Ermittlungsgruppe, klar, wer der Täter sein könnte.
Gerade auch, weil über ihr persönliches Umfeld ja auch so wenig bekannt ist. Wenn man jetzt gewusst hätte, sie ist in einer festen Beziehung mit jemandem, dann hätte man zumindest mal einen Anhaltspunkt gehabt, mit wem sie so in Kontakt ist, wer sind ihre Freunde. Mit Sicherheit hat die Polizei da auch mehr Informationen als jetzt die Öffentlichkeit. Aber trotzdem ist es alles so unkonkret, weil sie einfach eine Person ist, die so sehr zurückgezogen war im Sinne von, sie ist einfach in der Gesellschaft nicht so hervorgetreten, weil sie eben wahrscheinlich aus einem gewissen sozialen Milieu gekommen ist. Es hat sich einfach nie jemand wirklich für sie interessiert, außer möglicherweise ihre Mutter. Und sie ist da, glaube ich, früh in Kreise gekommen, die ja auch nicht unbedingt präsent sein wollen, wo ja auch Machenschaften stattfinden, die eben unter der Oberfläche bleiben sollen. Und ich glaube, dass das ganz schwierig ist, da eben, ja, sie als Person greifbar zu machen. Und dass es deswegen auch so schwierig ist, da diesen Ansatz zu finden, wo man sagt, sie hatte persönliche Beziehungen da und dahin. Und es ist ganz klar, aus dieser Bubble muss der Täter kommen. Oder sie war so in dieses Rotlichtmilieu verstrickt, dass man sagen kann, ja, sie war Sexarbeiterin und vielleicht ist sie deswegen zu Tode gekommen. Aber es gibt ja nichts Konkretes über sie. Sie hat zwar in diesem Milieu gearbeitet, man weiß aber nicht, wie und was und wo genau. Und das ist alles so unkonkret.
Ja, und vor allem hatten die Ermittler ja auch schon sehr unterschiedliche Ansätze, teilweise über die Generationen hinweg. Es gab die Vermutung, dass es eine sehr emotionale Tat war, eventuell sogar ein Sexualverbrechen. Dann wiederum so im Bereich organisierte Kriminalität vielleicht sogar. Und da ist es natürlich auch wirklich schwer, dann so eine Spur dann auch wirklich nachzuweisen, zumindest in den offiziellen Ermittlungen. Denn es gab schon auch immer durchaus Vermutungen. Also es gab auch einen Verdächtigen, mal eine Zeit lang. Und da meinte Wolfgang Huschke auch zu mir, war er sich schon sicher, dass das der Verantwortliche in dem Fall ist. Nachweisen konnte man ihm es aber nie.
Ja, und das ist natürlich sehr subjektiv. Ich meine natürlich der Kontext der Zeit damals und so weiter. Vielleicht sind es auch einfach andere Strömungen, die Ermittler dann drauf gebracht haben, dass das derjenige sein könnte, welcher. Was ich in dem Fall auch einfach absurd finde, ist diese Auffindesituation, dass sie einfach in diesem Hinterhof in so einem letzten Loch im Endeffekt liegt, in so einem Brunnen. Also es muss sich ja wirklich jemand sehr gut da dort ausgekannt haben, dass er das überhaupt kennt, weil das ist nichts, wo man einfach vorbeiläuft und es einfach so findet, sondern es muss wirklich jemand gewesen sein, der das kannte. Wenn man dann noch diese Variable mit in den Fall reinnimmt, dass es jemand aus dem Milieu sein muss, dann ist der Kreis, ja, dürfte dieser Kreis eigentlich nicht so riesengroß sein. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand aus dem Milieu wieder einen Auftragsmörder beispielsweise geschickt hat, weil aus welchem Grund auch immer, glaube ich nicht, dass er sie genau an diesem Ort entsorgt hätte. Wenn das jemand von außerhalb gewesen wäre, hätte er diesen Ablageort nicht gekannt. Und so ist das halt so schwierig in dem Fall, weil, wie gesagt, es spielen so viele Dinge eine Rolle, aber es ist alles so unbefriedigend, unkonkret. Ja, und um diese ganz vielen offenen Fragen, die ja nicht nur wir in diesem Fall haben, mit jemandem zu besprechen, hatten wir auch beim Polizeipräsidium Oberpfalz angefragt, ob wir denn jemanden von der Ermittlungsgruppe Brunnen sprechen könnten. Die haben ja quasi ganz frisch in dem Fall nochmal ermittelt. Und da wollten wir natürlich gerne einen Gesprächspartner anfragen, aber aus zeitlichen Gründen hat das leider nicht funktioniert. Das ist aber auch äußerst verständlich, denn die Kriminalpolizei in Amberg ist momentan mit einem anderen ungeklärten Mordfall aus dem Landkreis Schwandorf beschäftigt. Ja, und alle Details zu dem Fall, der jetzt kommt, könnt ihr natürlich auch unserer aktuellen Gerichtsberichterstattung und Polizeiberichterstattung entnehmen, denn das sind ja ganz neue Entwicklungen in dem Fall. Aber wir wollen es trotzdem kurz für euch zusammenfassen. Es geht natürlich um den Fall von Dieter Löw aus Wernberg-Köblitz. Der wurde nämlich im Jahr 2014, wenige Tage vor Weihnachten, in seinem Haus brutal überfallen. Der oder die Täter kamen damals durch ein eingeschlagenes Bürofenster und griffen den pflegebedürftigen Mann an. Er ist wohl mit stumpfer Gewalteinwirkung traktiert worden. Dieser Angriff ging wohl vor allem gegen den Kopf und gegen das Gesicht. Dieter Löw hat sehr schwere Verletzungen erlitten dadurch. 4 Wochen später ist er denen dann auch erlegen. In dem Fall ist es so, dass über 4 Jahre hinweg 2 Personen unter Mordverdacht standen. Die Polizei hat in dem Fall viel ermittelt und es ist aber auch hier so, dass niemandem bisher diese Tat auch konkret nachgewiesen werden konnte und der Fall bis heute nicht geklärt ist. Im Jahr 2019 kommt es dann sogar dazu, dass die Ermittlungen aus dem Grund vorläufig eingestellt werden. Aber jetzt sind wir eben im Oktober 2025 wieder an dem Punkt, wo die Ermittlungen quasi ganz neu aufgerollt werden, sich auch nochmal eine neue Ermittlungsgruppe gegründet hat und in dem Fall jetzt wirklich nochmal alles von Grund auf neu ermittelt wird.
Ja, und auch wenn die Fälle Löw und Mirtes grundsätzlich verschieden sind, gibt es aber in so Ansatzpunkten in der Ermittlungsarbeit von Cold Cases schon gewisse Parallelen, kann man sagen. So werden beispielsweise jetzt auch im Fall Löw alle Spuren nochmal neu überprüft durch neue technische Analyseverfahren. Und das wurde ja auch im Fall Mirtes genauso gemacht mit dem DNA-Fund, der dann leider aber zu nichts geführt hat. Und ein weiterer vergleichbarer Ansatzpunkt in der Ermittlungsarbeit ist jetzt auch ein Zeugenaufruf mittels Plakate. Das war ja im Fall Mirtes so, 2023. Und es ist auch im Fall Löw so, dass in Wernberg-Köblitz vor allem vor Ort Plakate aufgehängt wurden mit Zeugenaufrufen. Und da gingen auch schon einige Anrufe wohl ein bei der Kriminalpolizei Amberg. Im Fall Mirtes war ja da der Ansatz zu schauen, kann man mit diesem Zeugenaufruf die letzten Lebensmonate der 15-Jährigen rekonstruieren, als sie sich nicht zu Hause aufgehalten hat. Und daraus wollte man eben Rückschlüsse auf einen möglichen Täter und einen Tatort gewinnen. Hat da ja leider nicht geklappt. Im Fall Löw setzen die Ermittler darauf, dass es eben Zeugenhinweise gibt, die diese Nacht auf den 22. Dezember mitbekommen haben. Und da kann ich mir auch vorstellen, könnte es vielleicht sogar ein bisschen greifbarer für viele Zeugen sein. Ich meine, der Zeitraum ist kurz vor Weihnachten. Das ist ein einschlägiges Ereignis im Kalender. Da haben vielleicht doch manche Leute eine bessere Erinnerung dran. Und vor allem ist der Fall erst von 2014. Er liegt also überhaupt noch nicht so lange zurück. Ob jetzt diese Hinweise auch zu einer Aufklärung führen können, steht allerdings noch offen. Im Fall Mirtes ist es ja den Ermittlern leider bis heute nicht gelungen.
Der Fall Löw und der Fall Mirtes sind aber nicht die einzigen Altfälle im Zuständigkeitsbereich der Kripo Amberg. Im Landkreis Schwandorf gibt es zum Beispiel auch noch den ungeklärten Fall an Ernst Josef Pregler in Neuenburg vom Wald aus dem Jahr 1989. Der damals 60-Jährige wurde in seinem Schlafzimmer von einem unbekannten Täter erschlagen. Außerdem ist da noch der Fall der 38-jährigen Gertrud Karlweit aus Amberg, die im Jahr 1980 auf dem Nachhauseweg im Stadtgraben von einem Mann vergewaltigt und ermordet wurde. Das dürfte wahrscheinlich auch vielen etwas sagen. Ein weiterer ungeklärter Fall aus Amberg ist der von Anna Franka Podige, die seit 2012 vermisst wird und zu dem Zeitpunkt 41 Jahre alt war. Das ist jetzt quasi schon mehr als ein Jahrzehnt her und auch in dem Fall gibt es bis heute keine heiße Spur. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. An dieser Stelle ganz besonders wichtig, wenn ihr in einem dieser Fälle einen Hinweis abgeben wollt, dann wendet euch an die Kriminalpolizei Amberg oder jede andere Polizeidienststelle in eurer Nähe. Sprecht über die Folge und die Fälle, vor allem auch, wenn ihr aus der Region seid. Erzählt euren Großeltern von der Podcast-Folge, vielleicht hört ihr sie ja sogar gemeinsam, damit diese Folge auch ein möglichst diverses Publikum erreicht. Ihr habt ja gehört, gerade im Fall Christa Mirtes drängt die Zeit. Die Zeugen, die da noch einen Hinweis geben können, sind vielleicht schon in einem gewissen Alter und vielleicht auch nicht unbedingt so podcast-affin. Also erzählt ihnen von dieser Folge, erzählt ihnen, dass in dieser Sache immer noch ermittelt wird. Vielleicht geht ja sogar noch ein Hinweis bei der Polizei ein, der die Lösung in diesem Fall bringen kann. Die nächste Folge von Crime Daheim erscheint erst in 3 Wochen. Wieso das so ist, das erfahrt ihr auf unseren Social Media Accounts. Da halten wir euch sowieso immer auf dem Laufenden. Folgt uns dort also, um nichts aus dem Crime Daheim Universum zu verpassen. Besonders wichtig, da findet ihr auch viel Zusatzmaterial zum Podcast und zu den einzelnen Folgen. Lasst uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl auch gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, sichtbar zu bleiben. Wenn ihr uns Feedback, Anregungen oder sogar Fallvorschläge schicken wollt, schreibt uns eine E-Mail an crimedaheim@oberpfalzmedien.de. Und denkt auch ganz besonders an den Live-Podcast am 9. Dezember in Regensburg. Das ist eure Möglichkeit, uns auf der Bühne zu sehen. Wir hören uns dann also in 3 Wochen. Bis dahin!